Berlin Bubble.
Berlin Bubble diese Woche zum Thema Wasserstoff. Der Beschluss der Bundesregierung ist vertagt worden. Grund ist Corona. Deswegen gleich die Frage in die Runde. Mit wem spreche ich und wie geht es euch?
Hallo, ich bin Stefan Mauer. Ich bin Journalist hier in Berlin und ich bin tatsächlich ein bisschen erkältet, hatte aber weder Kontakt mit einer Corona-Person noch habe ich die typischen Symptome. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es einfach eine ganz normale Erkältung ist. Wir haben ja als Journalisten das Privileg, dass wir relativ gut von zu Hause arbeiten können und das mache ich jetzt auch schon seit fast 2 Wochen.
Ich bin Matthias Banners, ich arbeite für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft und ja, unser Büro ist wie leergefegt. Ich und mein Chef sind noch da, wir sitzen aber beide auch in Einzelbüros, schön distanziert. Mir geht es gut.
Das ist schön zu hören. Wir sind tatsächlich Social Distancing, betreiben wir recht intensiv. Ich sitze in Kapstadt, wir haben gutes Wetter und bin alleine im Büro.
Wunderbar.
Kommen wir zu unserem Thema heute, trotz Corona, das Thema Wasserstoff. Das Umweltministerium ist nicht so sonderlich scharf drauf, denn Wasserstoff ist nicht komplett umweltneutral. Es entsteht eben CO2. Es wird unterschieden zwischen normalem und grünem Wasserstoff, der durch Ökostrom erzeugt wird. Wie ist denn eure Meinung zu dem Thema insgesamt überhaupt?
Also ich erinnere mich, wie vor über 20 Jahren, als ich noch zur Schule ging, das schon irgendwie ein Thema war. Damals hat unser Chemielehrer uns erklärt, wie das mit der Elektrolyse geht, wie man Wasserstoff erzeugt. Und damals schon hat er gesagt, man könnte eigentlich Solaranlagen nach Afrika bauen. Die haben dort sehr viel Sonne. Dann erzeugen wir damit Wasserstoff und auch wirklich im richtig großen industriellen Maßstab, verschicken das mit Tankern über die ganze Welt. Und dann haben wir irgendwann, dann können wir damit nach und nach die Abhängigkeit vom Öl ersetzen. Wie gesagt, das ist jetzt über 20 Jahre her. Jetzt aktuell diskutiert die Europäische Union, ob sie das, was damals gesagt wurde, in klein vielleicht irgendwie mal machen möchte in Afrika. Deswegen ist meine Einschätzung dazu, ich glaube, dass das schon ein unterschätzter Energiespeicher ist, dass aber anscheinend ein riesiger politischer Wille dazugehört und auch ein konzertierter zwischen vielen verschiedenen Ländern, damit das Potenzial auch wirklich genutzt wird. Ich glaube nicht, dass er der Allheilbringer ist für alles, aber dass er auf jeden Fall zu wenig eingesetzt wird. Die Frage ist aber, wenn es in den 20, 25 Jahren nicht geklappt hat, auch nur annähernd Kapazitäten aufzubauen, dass das eine Rolle spielt im weltweiten Energiemix, dann frage ich mich auch, ist es realistisch, dass wir in 10 oder 20 Jahren da irgendwie weiter sind?
Also ich bin da sehr optimistisch, dass wir da in 10 oder 20 Jahren weiter sind, weil sich natürlich auch die gesamte Umgebung geändert hat. Gerade grüner Wasserstoff kann auch wirklich CO2-neutral produziert werden, auch hier in Deutschland im Bereich Windenergie oder Solarenergie. Aber natürlich viel besser dort, wo diese Ressourcen auch in größerem Maßstab vorhanden sind. Und bereits heute importiert Deutschland 60-70% seines Energiebedarfs. Also warum nicht in Zukunft Wasserstoff importieren? Und Wasserstoff hat natürlich auch ganz unterschiedliche mögliche Use Cases. Als Ersatz für Kohle im Bereich Schwerindustrie, als Kraftstoff im Bereich Verkehr, aber letztendlich irgendwie halt auch beim also Bereich Gebäude. Also es gibt irgendwie halt viele mögliche Anwendungen und es ist jetzt wichtig, irgendwie dieses Thema auch auf die Straße zu bringen.
Ja, zumal ich es ja auch verstanden habe als ein Mittel, um wunderbar Strom speichern zu können. Denn das ist ja nach wie vor etwas, mit dem wir immer noch kämpfen, wo wir noch keine rechte Idee haben, wie wir eben Strom, den wir an windreichen Tagen, an sonnenreichen Tagen zu viel produzieren, wie wir den aufbewahren können.
Ich bin da absolut einer Meinung mit euch, dass das ein Energieträger ist, den wir viel mehr einsetzen müssten. Die Frage ist aber halt, wie kann das gelingen, nachdem das anscheinend ja politisch und auch wirtschaftlich so lange nicht gewünscht war. Wir haben jetzt wieder in Deutschland, wo wir diese Riesenumstellung haben auf emissionsarmen oder emissionsfreien Verkehr, da werden ganz gezielt E-Speicherautos gefördert und eben nicht Autos, die zum Beispiel mit grünem Wasserstoff fahren würden. Es geht also, es ist keine wirklich technologieoffene Förderung. Und solange wie der grüne Wasserstoff so viel teurer ist, der kostet ja aktuell in der Erzeugung so ungefähr 5-mal so viel wie Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird. Und der dann aber dann natürlich wieder die Umwelt belastet. Also ich glaube, das ist so ein Henne-Ei-Problem, weil natürlich, wenn die Nachfrage stiege, dann würde der Preis runtergehen für die Erzeugung von grünem Wasserstoff. Aber solange der Preis so hoch ist, steigt die Nachfrage nicht. Also da wird es irgendwelche wahrscheinlich auch relativ starken politischen Eingriffe geben müssen. Nicht unbedingt pro Wasserstoff oder pro grünem Wasserstoff, aber zumindest gegen CO2-Erzeugung, damit das wirklich einen Fuß fassen kann.
Na gut, auch nicht grüner Wasserstoff ist natürlich CO2-ärmer als andere Energieträger, die genutzt werden. Also auch da haben wir natürlich eine Perspektive. Letztendlich hängt das Thema am sogenannten Wirkungsgrad. Das heißt, wenn ich erneuerbare Energien direkt verbrauchen kann oder in Batterien speichere, dann kann ich damit mehr machen, als wenn ich diese Energie erstmal in Wasserstoff umwandle, um sie dann irgendwie halt im Anschluss wieder zurück umzuwandeln.
Ja klar, das ist natürlich ein Problem, das haben wir ja immer, wenn du von der einen Energieform in die andere wechselst, geht dabei ja immer was verloren. Der große Vorteil von Wasserstoff ist ja dann auf der anderen Seite, dass er eben viel leichter speicherbar ist, als wenn ich zum Beispiel den Strom direkt in eine Batterie ziehe. Das dauert länger und es hält nicht so lange und es ist nicht so leicht transportierbar. Das sind halt wiederum die Vorteile von Wasserstoff. Aber gerade deswegen wäre es ja auch wichtig, da einen Energiemix zu erreichen. Also dass man sagt, für die Punkte, wo die Vorteile vom Wasserstoff überwiegen, da müssen wir dann auch dahin kommen, dass es eben ein größeres Angebot gibt zu einem vernünftigen Preis und dann wird sich da auch die Nachfrage finden. Die Frage ist halt, wie kommen wir dahin?
Seht ihr denn den Wasserstoff mehr als nur ein Speichermedium? Seht ihr das wirklich als etwas, was also nicht nur ein Medium, womit man irgendwie Energie speichern kann, um sie danach wieder umzuwandeln, sondern dass sie wirklich als Wasserstoff direkt eine Anwendung findet, einen direkten Nutzen findet?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie gesagt, zum einen in der Industrie, aber natürlich auch im Verkehrsbereich, in der Umwandlung in synthetische Kraftstoffe oder zur Nutzung in der Brennstoffzelle. Und für die Brennstoffzelle gibt es irgendwie auch bereits heute ja schon Fahrzeuge, also im Bereich Automobil, aber irgendwie halt auch im Bereich LKW. Also da haben wir irgendwie halt einige Perspektiven, die bereits jetzt da sind, um diesen Wasserstoff direkt zu nutzen. Was ich sehr interessant fand, ich war letzte Woche bei einer großen Energiekonferenz vom Forum für Zukunftsenergien und da war es bei den Experten aus der Wirtschaft Konsens, dass wir zwar jetzt einen Mangel haben an Wasserstoff und überhaupt an Energie, aber dass sich dieses Thema in den nächsten Jahren mittelfristig erledigen wird, dass wir da auch enorme Kapazitätszuwächse sehen werden. Und das ist vielleicht auch nochmal irgendwie halt ein Punkt, wo es auch irgendwie handfeste politische Auseinandersetzungen gibt. Ich habe die Frau Dr. Ingrid Nestle dazu gefragt. Die ist bei Bündnis 90 Die Grünen Sprecherin für energiepolitische Themen.
Um genügend erneuerbaren Wasserstoff zu haben, brauchen wir vor allem genügend erneuerbaren Strom. Denn grüner Wasserstoff, er funktioniert nur, wenn wir erneuerbaren Strom als Grundlage für die Herstellung haben. Und diesen erneuerbaren Strom brauchen wir zusätzlich zu dem Grünstrombedarf für den Kohleausstieg. Derzeit ist leider das Zubautempo bei Wind- und Sonnenstrom in Deutschland so langsam, dass wir nicht einmal annähernd genügend Grünstrom haben, um den Kohleausstieg abzusichern. Wir müssen das Tempo dringend beschleunigen für den Kohleausstieg und darüber hinaus für den Bedarf für grünen Wasserstoff. Um das umzusetzen, schlagen wir vor, Strom gezielt dann und dort günstig zu machen, wo und wenn wir viele Erneuerbare haben. Dadurch verhindern wir, dass durch Wasserstoffproduktion in Deutschland künstlich Netzengpässe verschärft werden oder auch wir künstlich die Abhängigkeit von Kohlekraftwerken erhöhen. Wir wollen die Abgaben, Entgelte und Umlagen anfassen. Ja, wir wollen sie so abändern, dass grüne Wasserstoffproduktion in Deutschland endlich zu einem Geschäftsmodell wird. Aber wir wollen sie nicht einfach immer und überall streichen, sondern gezielt. Dann und dort, wo und wenn wir viele Erneuerbare haben. Nur so wird es wirklich grüner Wasserstoff. So wird ein Schuh draus für das Klima und für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Tja, gezielte Anreize.
Ja, also was ich finde, also man sieht ja durch diese, durch solche Aussagen, dass es durchaus Akteure gibt, die da den auch politischen Willen haben, dass das, dass die Produktion in Deutschland steigt. Ich glaube aber, was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist nämlich die Eigenschaft nicht nur des Speichers von Energie, sondern eben, dass es relativ gut transportabel ist, der Wasserstoff. Und das, weil das, es wird nicht möglich sein, wenn wir die EU-Klimaziele uns angucken, den kompletten Energiebedarf Deutschlands oder auch Europas innerhalb Europas zu erzeugen. Und da kann Wasserstoff durchaus eine sehr entscheidende Rolle spielen, weil wenn ich den jetzt woanders erzeuge, dann kann ich den halt so wie Öl in speziell dafür ausgerüsteten Tankern auch transportieren. Und könnte also so Energie importieren, ohne dass, also wenn die Umwandlung einmal geschehen ist, wo natürlich ein Energieverlust bei stattfindet, danach kann ich aber mit minimalem Energieverlust den Wasserstoff transportieren und dort hinbringen, wo ich ihn brauche. Insofern, das ist, also ich halte das für eine sehr valide und auch wichtige Strategie zu sagen, natürlich, wir setzen auf Wasserstoffproduktion im eigenen Land. Das wird ja vor allem dann zum Beispiel gemacht, wenn Windkraft zu viel erzeugt wird und eben das Netz überlasten würde, dann könnte man viel mehr als heute noch diese überschüssige Windkraft nutzen und eben in Wasserstoff speichern. Auf der anderen Seite ist aber dieser Importgedanke durchaus einer, mit dem wir uns beschäftigen müssen, wo wir uns auch überlegen müssen, was ist politisch dafür zu tun, nicht nur, dass wir da rankommen, sondern auch, dass in den Ländern, wo der erzeugt wird, dass da dann genügend Stabilität herrscht und Verlässlichkeit, dass diese Energieversorgung auch gesichert ist.
Genau das ist es. Die Europäische Union hat eine Strategie zu Afrika vorgelegt, in der auch eben eine Wasserstoffproduktion in den Ländern Afrikas angedacht ist. Am 15. Februar hat Forschungsministerin Anja Karliczek das Ganze mit westafrikanischen Staaten vereinbart. Die sind nun mal, aber gerade Westafrika, in Mali ist die Mission gerade verlängert worden. Das sind eben keine Länder, die wirklich klassisch stabil sind.
Na gut, aber wir haben da natürlich auch noch andere Perspektiven. Da ist zum einen Nordafrika, was zugegeben zurzeit auch nicht viel stabiler ist, und natürlich auch der arabische Raum und ehemalige Staaten der Sowjetunion, wo auch durchaus Spielraum besteht, Wasserstoff zu produzieren.
Aber wie schätzt ihr das Risiko ein? Kann sich die europäische Wirtschaft darauf verlassen, dass das eben tatsächlich irgendwie ausreichend Strom liefern wird im Fall der Fälle?
Na, ich denke, man muss da natürlich eine Mischkalkulation machen. So wie man halt auch einen Strommix macht oder einen Energiemix, müsste man dann auch noch darüber hinaus wahrscheinlich die Erzeugung auf verschiedene Länder verteilen, damit man eben nicht abhängig ist von einem einzigen Lieferanten. Also dass man hat heimische Produktion, man hat Produktion, die man importiert. Und ich meine, man sieht ja beim Ölthema, was das auch immer politisch bedeutet. Die großen Produzentenländer haben ja dadurch auch einen wahnsinnigen politischen Einfluss, aktuell funktioniert das ja nicht so gut mit der OPEC, mit dem Zusammenschluss der ölproduzierenden Länder. Aber die haben sich ja, die üben damit ja sowohl wirtschaftlich als auch politisch Druck aus. Also da müsste man schon schauen, so wie man es beeinflussen kann, dass man eben natürlich solche Kartellbildung verhindert und die Zusammenarbeit mit den Ländern da von Anfang an drauf aufbaut, dass es da eine gewisse Verlässlichkeit geht, so gut man das kann, diplomatisch. Ich glaube, dass das aber auf jeden Fall eine bessere, wenn man jetzt über Länder redet, die vielleicht auch noch eine gewisse Entwicklung brauchen. Ich finde auf jeden Fall, dass das eine bessere Entwicklungspolitik wäre, als irgendwie hinzufahren und zu sagen, so, wir zeigen euch jetzt mal, wie man hier richtig ein Feld bestellt oder einen Brunnen buddelt.
Na gut, der Vorteil ist natürlich auch, wir haben sehr viel mehr Länder, die grundsätzlich in Frage kommen, weil für Erdöl, gut, das konzentriert sich wirklich ganz massiv in ganz wenigen Regionen. Und für die Produktion von grünem Wasserstoff würden viel mehr Regionen in Frage kommen. Das heißt, da ist deutlich mehr Spielraum da, das auch entsprechend auszubalancieren. Und diesen Spielraum sollten wir nutzen.
Seht ihr denn auch irgendwelche Risiken, wenn man jetzt sagen würde, wir stellen das in einem größeren Stil um, also oder wir versuchen das zumindest, vom jetzigen Energiemix stärker Richtung Wasserstoff zu gehen?
Na gut, ich sehe da nicht diese außenpolitischen Risiken. Ich beobachte mit großem Interesse die Debatte, die innerhalb der Bundesregierung stattfindet. Also da verläuft der Konflikt zwischen immer so Bereich zur Mobilität, zumindest irgendwie halt immer so Bereich Elektro-Batterie-Technologie und irgendwie halt anderen Technologien. Und das Bundesumweltministerium stemmt sich auch bei der Debatte um die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung dagegen, weitere Nutzungsmöglichkeiten in das Papier mit reinzunehmen. Also die stehen da eher auf der Bremse.
Also siehst du das eher, die Hemmnisse eher innenpolitisch, als dass man da wirklich aufpassen müsste, dass man jetzt außenpolitisch keine Fehler macht oder wirtschaftlich?
Ja, ich sehe das Risiko innerhalb der Bundesregierung. Wir bräuchten da eine Einigung und die bräuchten wir auch wie halt möglichst schnell, um auch die anderen europäischen Länder mitzunehmen.
Genau, das ist aber der Weg, der vor uns liegt. Wir müssen es einmal in Deutschland, glaube ich, geregelt bekommen, dann müssen wir den Rest der Europäischen Union noch mit an Bord holen, weil ich glaube, solo macht es so gar keinen Sinn für Deutschland, das Thema in Angriff zu nehmen. Noch eine Frage, wie schätzt ihr eigentlich die Akzeptanz in der Bevölkerung für das Thema ein? Interessiert man sich dafür, für solche Details oder genügt der Stempel, es ist ökologisch?
Also ich habe ja auch schon mal in der Kommunikation gearbeitet und ich finde eigentlich von meiner Einschätzung, dass das eigentlich eine ganz gute Geschichte sein kann, die man erzählt, natürlich mit diesem Ökologiestempel, aber ich finde, dass das auch viel stärker nochmal von dieser Technologieseite erzählt werden könnte, weil eigentlich ist es, jeder von uns hat das zumindest mal gehört, wie Wasserstoff erzeugt wird und wie er verbrennt, irgendwie schon in der Mittelstufe in der Schule. Es ist also eine eigentlich elegant einfache Technologie, wenn man mal die ganzen riesigen logistischen Aufwände weglässt. Ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die man eigentlich viel schöner erzählen könnte, als man sie bisher erzählt. Und das sorgt ja in der Regel dann auch immer für mehr Akzeptanz.
Wir haben noch einen Aspekt, den wir lösen müssen, das ist das Thema Sicherheit. Letztendlich sind Wasserstoffanlagen auch mit einem höheren Risiko behaftet und der Sicherheitsaufwand ist auch nochmal irgendwie deutlich größer als bei flüssigen Kraftstoffen. Also das werden wir lösen müssen. Also sowohl technisch, aber auch in der Debatte.
Du meinst, dass die Gegner einfach irgendwie Bilder von der brennenden Hindenburg einspielen und sagen, damals ist ein Zeppelin abgebrannt, weil er mit Wasserstoff fliegen sollte?
Nee, es ist nicht der Zeppelin. Wie gesagt, es sind auch irgendwie die Anlagen und auch die Fahrzeuge ein Stück weit selber, wo das nicht ganz ungefährlich ist. Also das ist durchaus ein Thema.
Ist das denn nicht zum Beispiel in den Fahrzeugen so gelöst, dass zum Beispiel die Tanks so gebaut sind, dass wenn da was in die Luft fliegt, dass das nach oben hin gelenkt wird?
Ja, wie gesagt, es sind technische Lösungen vorhanden. Damit ist man auch in der Lage bereits, irgendwie halt einiges abzuräumen. Aber das ist also das Thema Sicherheit ist immer ein wichtiger Baustein, wenn es um so Akzeptanz in der Bevölkerung geht. Und wir haben natürlich auch beim Thema Wasserstoff irgendwie halt wieder das Thema Speicherung. Also, und eine Idee ist irgendwie halt Wasserstoff auch in ehemaligen Bergwerken, das heißt irgendwie halt unter Tage zu speichern. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die CCS Debatte erinnert. Also,
sehr gut,
ja. Genau, das war irgendwie halt eine ähnliche Baustelle. Also wie gesagt, das Thema Sicherheit werden wir haben und das werden wir auch lösen müssen.
Aber Matthias, deine Einschätzung nach, ist es lösbar oder wird es ähnlich wie bei CCS von vornherein geblockt werden, eben sowieso aus meiner Sicht häufig grundlos avers reagieren in Deutschland?
es ist lösbar, wenn sich die politischen Spieler auch hinter die Technologie stellen. Weil letztendlich, man ist heute mit dem Thema Sicherheit bereits irgendwie halt sehr weit. Aber ich kann da natürlich immer noch irgendwie ganz einfach Ängste schwören, wenn ich es dann irgendwie halt möchte.
Es werden sich sicher Leute finden, die das möchten.
Genau. Davon gehe ich aus. Darum ist es wichtig, möglichst viele politische Spieler auch mitzunehmen. Und das ist durchaus möglich.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie schwierig das gerade innenpolitisch ist in Deutschland und dass es da ja durchaus auch kommunikativ und sicherheitstechnisch noch einige Hürden gibt. Aber jetzt mal angenommen, wir haben irgendwann in ein, zwei Jahren da vielleicht einen größeren Konsens, was das angeht. Was wären denn die sinnvollen politischen Schritte, um sicherzustellen, dass die Industrie genügend wächst und dass auch irgendwann dieser Import vielleicht möglich wird?
Na gut, wir haben letztendlich bereits heute auch die Technologie in Deutschland. Also wenn es ums Thema Elektrolyse geht, haben wir bei vielen deutschen Unternehmen Lösungen. Und es ist auch so, dass uns da irgendwie halt die Asiaten auch noch nicht abgehängt haben. Darum ist es wichtig, gezielt auch diese Technologie jetzt zu fördern und was aus der Industrie häufiger irgendwie halt gefordert wird, auch größere Anlagen zu bauen, hinzustellen.
Und wie verhindern wir, dass dann irgendwann das Schicksal erfährt der Solarindustrie der Deutschen, die ja ewig lang weltweit führend war und dann auf einen Schlag kam die Nachricht, okay, in China kann man jetzt inzwischen Sachen bauen, die genauso gut sind, aber nur die Hälfte kosten und alle Kurse in den Keller gestürzt sind.
Ich glaube, das Risiko hast du immer, dass es einen Wettbewerb gibt. Die Frage ist halt, ob wir bei dem Thema nicht als Politik, nicht von der Politik erwarten, dass sie da ein bisschen längeren Atem haben und eben dieses Thema für uns verteidigen. Wir können uns nicht jedes Thema im Energiesektor permanent vom Brot nehmen lassen.
Das sehe ich auch so.
Genau, nee, das war ja meine Frage. Wie könnte so eine Verteidigungsstrategie dann aussehen, dass das eben nicht das gleiche Schicksal erfährt?
Mehr Geld, länger Geld.
Ja. Ja, okay.
Naja, und auch irgendwie halt mehr Commitment. Also letztendlich ist es, wie gesagt, genau wie bei dem Sicherheitsthema auch da wichtig, irgendwie die verschiedenen Parteien mit an Bord zu holen.
Und wen seht ihr da? Also ich meine, es gibt ja jetzt eine europäische Strategie, aber habt ihr das Gefühl, dass da eine Koalition entstehen kann in Deutschland und dann ja auch in Europa, die das wirklich mit der genügenden Vehemenz vorantreibt?
Na, ich glaube schon, denn wir haben ein Problem und das ist eine mögliche Lösung. Und das ist eine Lösung, die machbar erscheint, die ökologisch halbwegs sinnvoll erscheint. Ich glaube, dass sich da schon eine Koalition der Willigen zusammenfinden wird. Zunächst in Deutschland, aber vielleicht auch von vornherein in Europa. Vielleicht ist auch Deutschland nicht das Land, was es vorantreibt, sondern vielleicht ist es auch ein europäisches Land, was das Thema als erstes für sich intensiver entdeckt.
Na gut, und ich beobachte auch, also auch bei dieser Konferenz hat die Bundesministerin Karliczek noch gesprochen. Und die hat auch sehr klar und deutlich das Thema grüner Wasserstoff nach vorne geschoben. Also, und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo es irgendwie gerade mit Bündnis 90 Die Grünen auch Übereinstimmungen gibt und irgendwie halt auch eine gemeinsame Marschrichtung gibt. Einfach indem man irgendwie halt die Erzeugung erneuerbarer Energien irgendwie halt noch stärker ausbaut, um auch genau dahin zu kommen, so wie die Frau Nestler das auch in dem Statement gesagt hat.
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, noch wichtig, dass man da auch aufpasst, dass eben politisch auch incentiviert wird, dass man eben nicht den grünen Wasserstoff vorzieht und dass man eben nicht sagt, wir erzeugen den aktuell noch sehr viel günstiger, aber mit CO2-Emissionen.
Möglicherweise ein Thema für die nächste Regierung, je nachdem, wie sie aussehen wird.
Tja, lassen wir uns überraschen.
Liebe Runde, ich danke sehr. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt.
Danke euch auch und viele Grüße aus dem Homeoffice.
Genau, bleibt gesund.
Viele Grüße aus Südafrika. Alles Ciao. Gute.
Tschüss.
Das war Berlin Bubble.